Nein, nein, nicht wahr. Im Wasser. Gibt's doch nicht.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe, gute, alte Daddy Watch. Und wir haben Folge 5 und die hat den Titel Dieser Ort ist der Tod. Im Original This Place is Death. Schnell die Fakten, erschien am 11.02.2009. Die Folge ist 43 Minuten lang. Regie führte Paul A. Edwards und das Drehbuch schrieben Edward Kitsis und Adam Horowitz. Dann die Handlung heute. Wir beginnen da, wo wir, oh Gott, war das letzte Folge? Ich glaube, das war letzte Folge, aufgehört haben. Nämlich am Hafen, wo sich mehrere unserer Oceanic Six treffen. Und zwar bei Sun. Die wird noch, bevor sie das Auto verlässt, von ihrer Mutter angerufen und spricht kurz mit ihrer Tochter. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo sie war. Wir hören auch sowas wie, hier, guck mal, ich habe hier auch, sagt ihre Tochter auch, ich habe einen neuen Freund für dich, Aaron, was sie auch immer sie mit dem vorhat. Ja. Und dann sehen wir, wie gesagt, das haben wir ja schon in der letzten Folge gesehen, wie sie mit einer Knarre aussteigt. Und jetzt sehen wir, was sie macht. Sie geht einfach direkt hin und bedroht Ben, ihn zu erschießen. Der eröffnet ihr allerdings, dass Yin noch lebt und dass er es ihr auch beweisen könne. Yin ist derweil, den haben wir ja auch in der letzten Folge wieder gesehen, auf der Insel mit den ganzen Franzosen. Er will jetzt unbedingt sein Camp suchen. Die Franzosen allerdings wollen zum Funkturm, denn sie bekommen einen Funkspruch die ganze Zeit rein. Und zwar die Zahlen, die wir ja, na eigentlich die länger nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben. Aber wir wissen ja, dass sie irgendwie damals wichtig waren. Und es wird jetzt beschlossen, dass sie alle zusammen zu zweiterem gehen, zu diesem Funkturm, denn erstens weiß Yin, wo er ist, und zweitens weiß Yin nicht, wie er von hier zu seinem Camp kommen soll, wüsste aber vom Funkturm aus, wie er zum Camp kommt. Super. Wie gesagt, die Gruppe macht sich auf den Weg. Eine Frau namens Nadine geht relativ schnell verloren. Dann ist ein Macho-Franzose dabei, der meint, oh, das kommt davon, wenn man eine Frau mitnimmt. Die läuft, rennt bestimmt irgendwelchen Schmetterlingen nach. Oder so, so denkst, Alter, was ist das für ein Scheißspruch? Aber auf jeden Fall hört man dann ein Geräusch. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber irgendwie ein paar Leute hören es. Und Yin meint Monster. Und dann gehen wir in den Vorspann und ja, danach tatsächlich Monster, denn die Gruppe macht sich auf die Suche nach der verlorenen Nadine. Die wird plötzlich vom Rauchmonster tot ausgespuckt. Das Rauchmonster erkennt dann auch gleich, wer das größte Arschloch der Gruppe ist, schnappt sich nämlich diesen Macho-Franzosen und zieht ihn weg, will ihn in irgendein unterirdisches Loch ziehen. Die Gruppe versucht ihn noch zu retten, versucht ihn festzuhalten, aber dann wird ihm der Arm abgerissen, also sie kann nur einen Arm von ihm retten. Dann ruft der Macho-Franzose unter der Erde um Hilfe, relativ ruhig dafür, dass ihm gerade der Arm abgetrennt worden ist, finde ich, und ja, der Rest kriecht ins Loch, nur Yin hält Rousseau auf, da auch reinzukriechen. Und dann kommt es zum Zeitsprung und die Franzosen springen nicht mit, Yin ist plötzlich alleine am gleichen Ort, findet da den so langsam den nicht mehr ganz frisch aussehenden Arm, aber das ist auch noch kein Knochen, also er kann nicht so weit in die Zukunft gereist sein. Er macht sich dann auf den Weg zum Strand, findet dort eine Art provisorisches Lager und zwei tote Franzosen und dann findet er noch Rousseau und ihren Lover, ich glaube sogar ihr Mann, wenn ich es rollennamen technisch richtig gesehen habe, auf jeden Fall, die ist nämlich hochschwanger gerade im 7. Monat, oder besser gesagt war sie, sie ist jetzt etwas weiter, also Jean kann nur 1-2 Monate nach vorne gesprungen sein. Und die beiden haben ja irgendeinen Streit und richten auch, also sie richtet ihre Waffe auf ihn, er hat auch eine Waffe und kriegt es aber hin, sie zu beruhigen und will sie dann erschießen. Die Waffe funktioniert aber nicht. Also seine Waffe, und dann erschießt sie ihren Mann einfach knallhart und will dann auch Yin erschießen, weil sie sagt, also sie redet von diesem Ding, ihr seid alle krank geworden da unten. Was ja in, naja, also das ist ja eine Geschichte, die sich bei ihr bis später durchgezogen hat. Und also das ist ja auf jeden Fall die Phase, wo Rousseau den Knacks bekommen hat. Man kann es auch nachvollziehen. Genau, also sie will, wie gesagt, Jin erschießen, weil sie der Meinung, der sei auch krank, weil der war ja einfach verschwunden. Der schafft es zu fliehen. Dann kommt es zum nächsten Zeitsprung und Jin ist zack direkt plötzlich wieder mit Sawyer und der anderen ganzen Gruppe vereint, was natürlich schön ist. Alle freuen sich, dass Jin noch am Leben ist. Mit Charlottes Hilfe als Übersetzerin wird Jin auch auf den aktuellen Stand gebracht. Ben will jetzt derweil in 2007 Sun zu der Person bringen, die sie alle wieder auf die Insel bringen kann und ihr dort auch den Beweis liefern, dass Jin noch im Leben ist. Kate und Said sind beide ziemlich massiv angepisst und verschwinden. Also Kate ist der Meinung, ach, deshalb wolltest du hast dich gar nicht für mich und Aaron interessiert, Jack. Fick dich und haut ab. Und Said ist auch der Meinung, ja, gut, macht, was ihr wollt. Mich habt ihr nicht dabei. Ciao. Ja, dann sind wir wieder bei unserer Gruppe auf der Insel. Der passieren unterwegs mehrere Zeitsprünge und irgendwann, und zwar wirklich irgendwie zwei am Stück, und Charlotte kollabiert dadurch wieder. Als sie dann aufwacht, warnt sie Jin davor, Sun zurückzubringen, da es auf dieser Insel nur den Tod gäbe. Ja, das macht Jin natürlich nachdenklich. Sun und Jack sind derweil in diesem Auto unterwegs mit Ben und reden miteinander, reden schlecht über Ben. Und dem platzt dann irgendwann der Kragen und sagt ihn: Alter, ihr seid alle undankbar, was ich alles für euch und eure Freunde getan habe, dass ihr alle überlebt. Jetzt hört mal auf hier. Und ja, ist auch Ruhe. Auf der Insel derweil, ja, redet Charlotte jetzt teilweise wirres Zeug. Also man, das ist ein bisschen wie das, was von der Frau beschrieben wurde, die da in diesem katatonischen Zustand war nach ihrem Experiment mit Daniel. Also dass Charlotte irgendwie in anderen, also geistig in einer anderen Zeit immer mal wieder ist. Dann kommt der nächste Zeitsprung. Die Gruppe will weitergehen und sagt auch, ja, wir holen sie hier, wenn wir das alles erledigt haben. Daniel bleibt jedoch bei Charlotte und weist bei, also als die Gruppe aufbricht, sie noch darauf hin, wenn die euch, falls die Orchidee nicht mehr da sein sollte, also das ist besser gesagt eine Frage, die sich stellt, sagt sie, ja, dann sucht den Brunnen. Die Gruppe erreicht dann auch die Orchidee. Die ist noch da, wie man sie ja, erwartet hat. Dann gibt es allerdings wieder einen Zeitsprung und die Station ist weg. Man findet allerdings besagten Brunnen. Charlotte erzählt derweil Daniel, dass sie, also warum sie unbedingt auf die Insel wollte, denn sie sei als Kind schon dort gewesen, wäre hier aufgewachsen und erzählt aber auch, und da frage ich mich dann, warum sie dann unbedingt auf die Insel wollte, bei dem zweiten Ding, weil sie sagt, es gab irgendwie in der Kindheit einen mysteriösen Mann, den sie als Kind gesehen hat, der ihr gesagt hat, ja, wenn du hier wieder herkommst, stirbst du. Und dann will man natürlich da unbedingt wieder hin. Also was ist das denn für eine Logik? Sie ist allerdings der Meinung, dass dieser Mann tatsächlich Daniel gewesen sein soll. Interessant. Das ist natürlich durch die ganze Zeitspringerei durchaus möglich, dass das noch passiert. Jin ringt derweil beim Brunnen, lockt das Versprechen ab, dass dieser Sun nicht zurückbringen würde, gibt ihm auch seinen Ehering, damit Sun begreift, klar machen kann, dass Jin tot ist. Das ist das, was Sun glauben soll. Locke klettert derweil in den Brunnen und dann, während er runterklettert, gibt es einen weiteren Zeitsprung, wodurch er ja, den Halt verliert und den ganzen Brunnen runterfällt. Und oben, als der Zeitsprung vorbei ist, ist auch der Brunnen weg. Es ist einfach, das Seil steckt im Boden. Ungünstig. Ja, Daniel erzählt derweil Charlotte, was er bezüglich Desmond geplant hat, dass er Desmond zu seiner Mutter geschickt hat, die sozusagen irgendwie helfen kann. Und ja, allerdings kann sie ihr nicht mehr helfen, denn Charlotte stirbt in diesem Moment. Locke ist derweil noch am Leben, allerdings hat er sich einen offenen Bruch am Bein zugezogen. Christian Shepherd taucht derweil auf, also Jacks Vater, kritisiert so ein bisschen rum, dass Ben die Insel verschoben hat statt Locke, weil er hatte doch Locke geschickt. Was soll denn das? Warum hat denn Ben die Insel verschoben? Kann ich verstehen, die Kritik. Waren klare Anweisungen, wurden nicht befolgt. Er berichtet ihm von einer Frau namens Eloise Hawking, die, ja, irgendwie was tun kann, dass alles wieder gut wird. Er sagt auch, ach, das Rad ist übrigens von der Achse gerutscht. Stabilisier es mal. Locke fragt ihn, kannst du mir helfen? Ich meine, der hat einen offenen Bruch am Bein. Der muss zu diesem Rad erstmal hin. Und ja, Christian sagt nein. Locke humpelt dann also zu diesem Rad hin und ja, bewegt es ein bisschen und dann fängt es wieder an hell zu leuchten und Christian verabschiedet sich von ihm. Wir sind dann zum Schluss nochmal bei Ben, Sun und Jack. Die kommen nämlich bei einer Kirche an. Ben übergibt Sun Yins Ring und daraufhin, er sagt ihr aber nicht das, was sozusagen Yin von Locke wollte, dass gesagt wird, sondern er gibt ihm ihr den Ring als Beweis, dass Yin noch lebt und damit überzeugt er sie auch ihn zu begleiten. In dem gleichen Moment taucht Desmond da auch auf, alle vier betreten die Kirche und wir sehen die Frau aus der letzten Folge, die Ben da Druck gemacht hatte, oder was, die vorletzte Folge, und die ist besagte Eloise Hawking und ja, ist durchaus enttäuscht, dass Ben nur nicht alle Oceanic Six mitgebracht hat. Aber sie sagt, gut, dann müssen wir jetzt mit dem arbeiten, was wir hier haben. Und die Folge geht zu Ende. So, dann noch schnell eine Wertung. Das heute ist eine 9 von 10. Das hat durchaus Spaß gemacht. Vor allem ist es durchaus interessant, was passiert ist. Der Tod war auch recht emotional, wobei ich Charlotte bisher nicht so spannend fand. Aber der Tod hat einen dann doch schon ein bisschen bewegt. Und naja, sehr spannend, wie es weitergeht. Ich glaube, wir sind jetzt relativ nah dran, dass unsere Oceanic Six wieder zurückkehren. Von daher bleibt mir noch übrig zu sagen, danke fürs Zuhören und abonniert den Daily Watch gerne und bewertet ihn und folgt ihm bei Instagram. Das war jetzt die falsche Reihenfolge, aber das ist ja auch mal neu und auch mal schön. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.